You have chosen the right club. You support the right club.
What a season Arsenal are having!
Fantastic goal! Mikhail Saka!
What a goal! Rhys Nelson has won it for Arsenal!
This is my club. Fucking love this football club.
Ihr hört den German Gunners Podcast zur Saison 2023-24.
Next season is going to be even more demanding and we have to be prepared for that.
Die Episode 224, gut zwei Tage im Transferfenster haben wir noch und ja, es ist eine vollgepackte Woche rund um Arsenal, die Auslosung in der Champions League am Donnerstagabend, wie gesagt, Transferfenster, die Frage, wer geht noch, kommt eventuell noch ein Neuzugang und am Wochenende steht ein nicht ganz unwichtiges Spiel an, auch wenn es erst der vierte Spieltag ist, die Heimpartie gegen Manchester United. All darüber wollen wir sprechen in dieser Episode 224, wie immer an dem Mikrofon. Hier in Berlin bin ich Felix, in Münster sitzt Christian.
Ja, guten Abend in die Runde, hallo.
Ja, fast grammatikalisch fehlerfreies Intro, aber das lassen wir jetzt mal so, da sind wir nicht so. Ja, die Ereignisse kommen thick and fast, wie der Brite sagt. Einiges zu besprechen, fangen wir mal an mit den Dingen, die ganz aktuell passieren, bevor wir dann im zweiten Teil der Episode eher auf das, ich sag mal, große Ganze gucken, wie es so schön heißt. Und das ist ja auch ganz interessant. Aber fangen wir mal an mit den aktuellen Dingen. Balogun ist oder hat den Verein verlassen. Transfer jetzt zum AS Monaco. Ich habe gelesen, 34 Millionen Pfund insgesamt. Ablöse und wir haben eine 17,5% Sell-on Clause installiert in den Vertrag. Wir haben schon häufiger über ihn gesprochen, aber jetzt nochmal abschließend, wie bewertest du seinen Abgang insgesamt? Ich denke, es ist, ja, dürfte klar sein, wir brauchen Geld und er will spielen und ja, im Endeffekt war es ja eigentlich unumgänglich, dass er geht und nicht in Ketya.
Ja, weil er ganz klar die Forderung gestellt hat, Hauptstürmer zu sein. Ja, jetzt auch der Wechsel in die US-Nationalmannschaft. Also das waren alles Dinge, die natürlich auch danach geschrien haben, First Team Football spielen zu wollen und zu müssen. Ja, im Vergleich auch zu Nketiah, denke ich, auch der Spieler, der halt auch gut an der Stelle dann einen Transfererlös bringen kann. Wenn man überlegt, eigener Academy-Spieler, dann ist es ja noch mehr an Transfer, was du halt rauskriegst, weil du eigentlich keine Transfersumme vorher investiert hast. Interessant finde ich die Sell-on-Clause, weil ja, man von vielen Seiten ja gehört hat, naja, hätte man nicht mehr kriegen können, wenn man jetzt sieht, heute Abend Palmer von City nach Chelsea für 40, für einen Spieler, der, glaube ich, zwei Premier League-Spiele gemacht hat. Dann muss man sich schon die Frage stellen, ja oder nein, aber ich denke, im Vergleich ziehen mit direktem Wechsel in der Premier League und dem Geld, was da gezahlt ist, sollte man nicht vornehmen. Und die Sell-on-Clause ist, glaube ich, eine gute Sache, weil wenn man guckt, was Monaco immer so verkaufstechnisch in den letzten Jahren angeboten hat, könnte das durchaus nochmal ein warmer Regen in ein paar Jahren werden, wenn er die Ligue 1, wovon ich ausgehe, weiterhin, so wie in der letzten Saison auch schon, mit prägen wird im Offensivbereich, dann dürfte diese Sell-on-Clause schon, glaube ich, von erheblicher Bedeutung werden.
Genau, andere Alternative wäre ja, man hätte versucht, einen Wechsel innerhalb der Premier League zu realisieren, was im Endeffekt ja wahrscheinlich eine höhere Ablösesumme nach sich gezogen hat, aber man hätte dann wahrscheinlich Chelsea war ja mal im Gespräch, wo eher, ich sage jetzt nicht einen Konkurrenten, aber halt hätte man natürlich einen Gegner in der Liga gegebenenfalls stärker gemacht. War das für dich immer irgendwie so ein Punkt, den man berücksichtigen muss oder sagst du halt, ja, okay, gut, wäre jetzt auch kein Drama gewesen oder ist das dann doch schon wichtig, dass man jetzt nicht innerhalb der Liga verkauft hat?
Ich glaube schon. Also mittlerweile sind wir, glaube ich, in einer Situation, in der wir das als wirklich einen Faktor halt auch hinzuziehen müssen. Also wenn man die Vergangenheit betrachtet, waren das auch Dinge, wo wir Konkurrenten stärker gemacht haben, ja, damals Van Persie, United, solche Themen halt, dass man, glaube ich, jetzt schon guckt und schaut, wo man auch einen Spieler abgeben kann und abgeben möchte. Und wenn er natürlich dann sagt, ich möchte Hauptstürmer sein, ja gut, dann kann ich ja nicht zu Chelsea gehen. Das muss man unterm Strich auch mal so aus der Spielerperspektive sagen. Von daher glaube ich aber trotzdem, ähnliche Thematik bei Smith Rowe, dass man das als schon sehr wichtigen Faktor mittlerweile auch in die Entscheidung mit einfließen lässt.
Klar, aber dann hast du natürlich unter der, ich sage jetzt mal, oder vom Hintergrund der Gegebenheit, dass du in den anderen europäischen Ligen halt einfach nicht so hohe Ablösesummen erzielen kannst, hast du gegebenenfalls halt da eine Lücke. Dann musst du halt gucken, was für
Ja,
dich wichtiger ist.
hast du eine definitive Lücke. Wir kommen aber natürlich auch von einer Situation absoluten Schlechtverkaufens, muss man halt auch sehen, und bewegen uns jetzt zumindest mal kontinuierlich in der Kurve
Dass wir
in die
überhaupt mal
richtige,
verkaufen.
genau, in die richtige Richtung. Das muss man an der Stelle auch mal honorieren, denke ich, dass man da auch einen Entwicklungsschritt auch an der Stelle gemacht hat. Und ja, natürlich habe ich eine geringere Ablöse, wenn ich jetzt nicht gerade in Saudi-Arabien verticker, als wenn ich an Premier League-Konkurrenten oder zumindest Premier League-Teilnehmer halt veräußere. Ja. Das muss ja noch nicht mal einer der Top 6 sein. Kann ja auch ein Verein sein, der weiter unten rangiert, aber trotzdem natürlich erheblich viel mehr finanzielle Kraft hat als ein Verein aus der Bundesliga oder aus der Liga A oder Serie A. Ja. Das ist halt ein Thema, absolut.
Ja, gerade schon gesagt, das ist der erste Verkauf eines Spielers. Zwei weitere wurden verliehen, allerdings auch, ich sage jetzt mal, unter den möglichen Rahmenbedingungen einer Leihe so vorteilhaft für Arsenal, dass die entsprechenden Vereine auch die Gehälter bezahlen. Tierney zu Real Sociedad und Nuno Tavares zu Nottingham. Beide Leihgeschäfte in trockenen Tüchern. Bleiben noch ja, mehr oder weniger 3 bis 4 Spieler übrig, die gegebenenfalls den Verein noch verlassen sollen. Lokonga, Cedric, Pepe und Rob Holding. Wie wahrscheinlich ist es oder wie viel Geld würdest du darauf setzen, dass alle 4 den Verein noch verlassen?
Wahrscheinlich gar keins. Also wenn es nach uns
An wem
ginge,
scheitert's? Also, Rob Holding scheint ja Angebote irgendwie auch aus der
ja.
Liga zu haben und aus Spanien.
Genau, da glaube ich nicht, dass, also da glaube ich, dass es ein Transfer ist, den man realisieren kann, weil ich glaube, dass Rob Holding durchaus diverse Abnehmer auch wenn es vielleicht nicht zu dem extremen Kurs ist, ich würde da tippen, was kriegt man? 5, 6, 7? Irgendwie so
Bestenfalls, ja.
roundabout wär so eine Sausnummer, die ich jetzt so spontan, oder die mir spontan in den Kopf geschossen ist. Pepe sehe ich meines Erachtens nur mit einer Vertragsauflösung. Also gefühlt. So ähnlich wie
Ich
man es
habe irgendwie, ich
damals
weiß gar
gemacht.
nicht, wo ich es gelesen habe heute, aber er spielt keinerlei Rolle mehr in den Plänen von
Nein.
Arteta. Deswegen,
Nein,
selbst wenn er die gespielen würde, hätte man es dann mittlerweile auch sehen müssen. Von daher
ja,
liegt es halt.
nein, also ich glaube, er war ja schon einmal irgendwie auch nur in der Nähe des Kaders. Ich glaube es nicht. Bei Cedric habe ich das Gefühl, den könnte man auch den Therapiehund füttern lassen. Das wäre auch für ihn okay. Also
Sprachkurs.
ja, ist das tatsächlich faszinierend. Also ich glaube, der hat auch kein Thema damit, das einfach stumpf auszusitzen. Das ist für den okay.
Ja gut, aber Karriere ist doch im Endeffekt hinnen. Also ich meine, der wird jetzt ein Jahr nicht spielen.
Ja,
Aber man
mag
könnte es nochmal
sein.
versuchen, dass man im Januar nochmal.
Ja, aber da sehe ich halt null Abnehmerbewegung irgendeiner Art. Kann ich nicht erkennen. Also auch nicht in irgendwelchen Berichten, dass man irgendwo sieht, da kommt vielleicht mal ein Interessent, wie jetzt bei Holding oder irgendwie in der Art, ja. Und wen hatten wir noch? Lokonga, ne?
Ja, da habe ich jetzt gelesen, Liverpool angeblich wohl eine
Tatsache.
Destination.
Wär verrückt, da könnte man zumindest mal was generieren. Aber ja, ihn halte ich persönlich aber noch für den Spieler, wo man noch irgendwie am besten irgendwas was rausholen
Ich
kann.
verstehe es auch nicht, wie du einen belgischen Nationalspieler nicht unters Volk bringen kannst.
Ja, irre, ne? Aber insgesamt finde ich es eigentlich, also wenn man auch nochmal die Spieler, die du eingangs angesprochen hast, Tierney, Tavares mit den beiden Laien, Finde ich halt auch interessant, weil bei vielen kam ja so ein bisschen durchgeklungen, ja, warum hat man es nicht versilbert, warum hat man nicht verkauft, etc. pp. Ich denke, dass es mit der Leihe gar nicht so verkehrt ist, wenn man jetzt mal berücksichtigt, dass man im nächsten Jahr auch noch ein internationales Turnier hat, dass man vielleicht mit einer guten Saison die beide spielen, die noch mehr ins Fenster stellt und dann vielleicht auch einen besseren oder passenderen Abnehmer hat mit einer vielleicht entsprechend guten Ablösesumme. Also ich glaube, genau. Das war gar nicht so. Ja. Ne? Verkehrt in Anbetracht von Vertragslaufzeit.
Ja, zumal wir bei Tavares ja, glaube ich, sogar noch die Option auf ein weiteres Vertragsjahr bis 2025 haben. Er hätte also im nächsten Sommer hätte er sogar noch ein Jahr Vertrag. Ne? Also der Vertrag würde jetzt gar nicht auslaufen. Das hatte ich auch irgendwie nicht richtig in Erinnerung. Klar, und bei Tierney, wie gesagt, schottische Nationalmannschaft, er spielt ja sogar Champions League, also er wird ja im Schaufenster stehen. Deswegen denke ich auch, unter den gegebenen Bedingungen gar nicht schlecht. Aber du hast halt immer noch 3 bis 4 Personen, die du A, eigentlich nicht benötigst im Kader und B, ich will sagen, Lokonga und Holding sind jetzt nicht die Großverdiener, aber Cedric und Pepe ja schon. Von daher, also um abschließend das Transferfenster zu bewerten, müssten eigentlich aus meiner Sicht beide gehen, um es als sehr gut zu bewerten. Ich kann mit Holding eigentlich auch noch gut leben, wenn er bleiben würde, gerade weil in der Defensive doch ein bisschen dünn sind, auch vor dem Hintergrund, dass ja im nächsten Jahr Winter Afrika Cup und Asien Cup ist, also Partey und Tomiyasu ja wahrscheinlich dann im Winter gehen werden. Das heißt, du hast eigentlich dann auch auf der, ich sag jetzt mal, alten und neuen Rechtsverteidigerposition der beiden Spieler eine Lücke gegebenenfalls. Und im Fall der Fälle, ich meine, Rob Holding ist dann für das eine oder andere Premier League Spiel oder Ligapokalspiel oder FA Cup eigentlich immer noch gut genug. Da wäre ich jetzt zum Beispiel gar nicht so verärgert, wenn er noch bleiben würde. Bei Cedric und Pepe habe ich halt auch einfach das Problem, dass ich so den Eindruck habe, dass von den vielen Spielern, die jetzt noch da sind und die wir noch abgeben wollen, dass so die beiden sind, die am wenigsten diesen Arsenal-Way mitgehen wollen, können, sollen.
Ja, können, bei Cedric können, bei Pepe wollen.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, und vielleicht auch können im Sinne von Disziplin und ähnlichem. Also, ja, es ist aber schwer. Also, ich kann es Stand jetzt nicht sehen, wie die bis Freitagabend weg sind. Aber, ja, man hat schon Pferde kotzen sehen, das vor der Apotheke ist so schön. Also, möglich ist in diesen letzten 24 Stunden von einem Sommertransferfenster eigentlich irgendwie gefühlt immer alles. Ja, da kommt irgendwas in Bewegung, irgendwas greift ins andere und irgendjemand kommt noch mit völliger Panik um die Ecke und sagt, ich brauche noch einen Spieler. Ja, warum nicht? Gucken wir mal.
Ja, man wünscht ja gar nicht irgendwelchen Vereinen noch irgendwelche Verletzungen, dass sie dann doch nochmal irgendwie aktiv werden müssen. Als sie bei Cedric und Pepe, sehe ich jetzt erstmal keine Abnehmer. Ja, das ist so der Stand der Dinge, was die Outgoings betrifft. Ende offen. Wenn wir jetzt 3 von 4 noch veräußern könnten, finde ich, wäre es ein gutes Transferfenster. Wahrscheinlichkeit, dass noch jemand kommt, hängt auch davon ab, wie viel der von den 4 genannten Spielern noch abgegeben werden wahrscheinlich. Die Zeit tickt, wenn aber wahrscheinlich jemand eher für die Defensive, auch vor dem Hintergrund der gerade genannten Personalien Tomiyasu, Thomas im Winter bei den Turnieren. Aber ja, keine Ahnung, ich habe gelesen, der dänische Nationalverteidiger von Sporting, glaube ich, oder Benfica, irgendein Lissabon-Verein, war wohl im Gespräch. Meine Prognose, ich hoffe, ich liege falsch, aber ich glaube, es kommt keiner mehr.
Ja, tendenziell ist es momentan so, dass man da auch eigentlich rausgehen kann. Es liegen keine Meldungen vor, es ist nichts, wo man einen Ansatz hat, außer den von starken Spieler von Benfica, wo mir der Name jetzt gerade nicht einfällt, aber das poppte gestern hoch. Ich weiß nicht, es ist bei Arsenal immer so, wenn man nichts hört, ist eigentlich gar nicht so schlecht.
Nee, genau, war ja letztes Jahr bei Vieira zum Beispiel auch.
Ne, auf einmal ist irgendwas da. Der Unterschied zu vorherigen Transferfenstern oder letzten Jahren ist meines Erachtens der, dass man früh schon was gemacht hat. Also dieses, warum machen wir nichts mehr, resultiert schlichtweg dran, weil wir schon gut und viel gemacht haben. Und seien wir mal ehrlich, hätten wir die Verletzung von Timber nicht, würde keiner schreien und sagen, wir brauchen noch irgendeinen Transfer.
Ja, klar, ja, natürlich. Also, aber wie gesagt, aus meiner Sicht, wenn du jetzt sagst, mit Timber haben wir sozusagen unsere Sollzahl erfüllt und er ist jetzt halt nicht da, dann hast du halt gegebenenfalls eine Lücke, ne? Und
genau das ist das Thema. Und wo wir jetzt halt hier Tierney abgegeben haben, ist das, kommen wir zurück auf das, was wir vor zwei Episoden besprochen haben, wo wir gesagt haben, okay, was machst du aufgrund der Timber-Verletzung? Option 1 hältst Tierney, Option 2 lässt ihn gehen, holst Ersatz. So. Jetzt ist Option 2 eingetreten, er ist nicht mehr da, würde ergo in der Konsequenz unserer Argumentation bedeuten, wir bräuchten einen. Wo es momentan nicht danach aussieht, dass er irgendwo parat steht um die Ecke. Heißt aber nicht, dass Edu nicht gerade schon wieder seinen Grill angeschmissen hat und ordentlich am Kochen ist. Also ich würde es nicht ausschließen und wir haben schon so viele Sachen gesehen, auch insbesondere im letzten halben Tag eines Transferfensters. So dass es mich nicht wundern würde, wenn auch noch irgendein Spieler kommt, wahrscheinlich irgendein, der uns namentlich gar nicht bisher auf dem Kader, auf dem Radar erschienen ist. Aber wenn keiner kommt, geht die Welt bis Januar auch nicht unter.
Nee, ich denke auch nicht. Man wird sehen, wie viele noch gehen und dann muss man eine abschließende Bewertung machen. Stichwort Abgänge, ein Name, der immer wieder genannt wurde, war ja auch Emile Smith-Rowe, gegebenenfalls ja, zu Chelsea. Damit gehen wir schon so ein bisschen in die generelle Stimmungslage rund um Arsenal rein, die, ja, keine Ahnung, aus meiner Sicht schon wieder nach drei Spielen viel schlechter ist als die Lage. Keine Ahnung warum, ich weiß es nicht. Also was ich so wahrnehme, bei mir ehrlich gesagt nicht. Ich finde, 7 Punkte aus 3 Spielen ist jetzt nicht ideal, aber es ist auch kein Beinbruch.
Mathematisch nicht.
Aber solche Meldungen wie Smith Rowe zu Chelsea lassen dann auch sehr schnell wieder die Emotionen hochkochen. Hat sich aber erledigt, weil Arteta gesagt hat, er ist fest eingeplant für die nächste Saison und vielleicht muss man bei der Gelegenheit auch nochmal daran erinnern, wir haben verdammt viele Spiele noch und der derzeitige Rhythmus mit einem Spiel pro Woche ist in der nächsten Zeit eher die Ausnahme als die Regel. Von daher ist klar, dass viele Spieler momentan noch nicht zum Einsatz kommen, die aber trotzdem gebraucht werden. Und ich denke, Smith-Rowe wird auf alle Fälle auch dazugehören. Aber die Geschichte um ihn herum zeigt so ein bisschen, dass, ich will nicht sagen, dass die Stimmung angespannt ist, aber zumindest sieht man doch, glaube ich, dass die Erwartungen fast schon einen Tick zu hoch angesetzt wieder sind, dass so ein unglückliches Unentschieden gegen Fulham, ich will nicht sagen, gleich wieder irgendwie für Panik sorgt, aber man schon sieht, wie formuliere ich es am besten, dass ja, man mit einem unglücklichen Unentschieden, was halt immer wieder vorkommt, nicht gerechnet hat und es dann gleich wieder losgeht in dem Spiel, wer ist schuld und völlig überraschend natürlich haben sich alle auf Kai Havertz eingeschossen. Was sagst du zur Stimmung generell rund um den Verein beziehungsweise im Fanlager? Ich finde es halt alles übertrieben,
ja, also,
aber man zeigt halt, dass das Spiel am Sonntag schon auch ein wichtiges ist.
Ja, ohne Frage. Ich denke, dass, da werden wir gleich auch noch drauf kommen. Es zeigt vor allen Dingen meines Erachtens, dass die Erwartungshaltung natürlich extrem gestiegen ist. Ich sag mal, 7 Punkten aus den ersten 3 Spielen hättest du vor noch 2 Spielzeiten sofort unterschrieben. Jetzt müssen es gleich 9 aus 3 sein. Die meines Erachtens auch am Sonntag hätte einfahren müssen. Das vielleicht nochmal abschließend dazu, haben wir verkackt. aber nichtsdestotrotz, es ist lange zu gehen, noch sehr, sehr lange. Und ja, ich verstehe das Argument bei einer Mannschaft als Hauptgegner, den man als Hauptgegner schlagen muss, sprich City, Dabei sei mal noch erwähnt, es gibt auch noch andere Mannschaften, die auch gut sind und wahrscheinlich die auch verbessert haben und besser geworden sind. Aber das ist nun mal, City ist nun mal der Primus, der nahezu an der Perfektion steht. Tut natürlich alles weh, was du an Punkten verlierst, insbesondere in einem Heimspiel gegen Fulham. So, Punkt. Völlig klar. Aber es ist halt viel zu gehen. Und wenn ich sehe, was letzte Saison auch da noch hin und her gegangen ist und wo man dann schon wieder gesagt hat, Arsenal hat mir schon wieder abgeschrieben, da war City vorne, haben uns wieder einen Vorsprung rausgespielt, den haben wir wieder liegen lassen. Also nach drei Spielen schon alles irgendwie zu verteufeln und alles irgendwie in die Tonne zu kloppen, ist meines Erachtens absolut übertrieben. Die Diskussion um die ganze Taktik, um die Frage, warum ist Gabriel nicht in der Startelf hin und her, da bin ich völlig bei. Und ich auch bin auch der Meinung, am Sonntag muss Gabriel neben Saliba in der Innenverteidigung stehen. Punkt. Aber das jetzt alles wieder schlecht zu reden, wo man in der letzten Saison gesagt hat, wir brauchen einen Plan B, wenn wir irgendwie anderweitig agieren taktisch, oder jetzt zu sagen, alles ist Kai Havertz schuld, boah, ist mir echt ein bisschen zu stammtischmäßig und vielleicht wahrscheinlich auch ein bisschen zu einfach. Aber ja, so ist Fußball und so ist auch Fußballbewertung oder Kommentierung in jeglichem Format.
Ja, also wie gesagt, aus meiner Sicht, die Leistung gegen Nottingham und Crystal Palace fand ich gut. Da waren halt ein paar äußere Umstände, die nicht ganz ideal waren. Gegen Fulham fand ich, über 90 Minuten hätten wir es auch verdient gehabt zu gewinnen, aber wir haben halt zu viele Fehler gemacht und Fulham hat die Fehler gut ausgenutzt, muss man dann auch sozusagen Kompliment aussprechen. Ja gut, ich habe, glaube ich, meine Position zu Kai Havertz schon 100-mal deutlich gemacht. Aus meiner Sicht kann man und darf man einen Spieler nach 3 Einsätzen nicht bewerten. Ich finde, es waren auch wieder gute Sachen dabei am Samstag. Klar, dass jetzt 1, 2 oder 3 Szenen immer exemplarisch wieder hervorgehoben werden, kann man machen. Ich halte es irgendwie auch für schlechten Stil. Was die Thematik Innenverteidigung angeht, ja, wir haben auch häufiger schon drüber gesprochen. Alle sagen, Arteta muss mit Saliba und Gabriel spielen. Ich bin gespannt. Ich sage dir Folgendes, die Viererabwehrkette am Sonntag gegen Manchester United heißt Tomiyasu, White, Saliba, Zinchenko. Keine Ahnung, ich weiß, also wie gesagt, ich würde, also ich kann mir anders formuliert, ich kann mir nicht vorstellen, dass er mit Partey als Rechtsverteidiger spielen wird. Ach, vor dem Hintergrund. Und ich glaube auch, dass der Zinchenko-Ausfall maßgeblich dafür der Grund war. Was mit Gabriel ist, keine Ahnung, wir wissen es nicht. Ich befürchte, er muss ihn schon spielen lassen, einzig und allein, um aus dieser Geschichte so ein bisschen den Wind rauszunehmen. Sollte er jetzt es am Sonntag nicht machen, kocht die Gerüchteküche ja endgültig hoch. Und da muss er sich aus meiner Sicht dann auch eher zu äußern. Aber so wie ich Arteta kenne, Stichwort Unberechenbarkeit, ich könnte es mir vorstellen mit Tomiyasu rechts und dann White, Saliba. Aber ich sag mal, ich könnte es mir vorstellen, ich würde mir natürlich auch wünschen, er spielt Ramsdale, White, Saliba, Gabriel, Zinchenko, Partey, Rice, Ødegaard, Martinelli, Jesus, Saka. Damit würde ich starten. Ja.
Ja, wäre ich wahrscheinlich so und
könnte überlegen, ob man Kedira bringt statt Jesus. Das sind dann so Kleinigkeiten. Aus meiner Sicht hätte man dann genug Spieler, die man auch von der Bank bringen kann. Und wie gesagt, aus meiner Sicht, wenn du Partey ins Mittelfeld wieder schieben willst, musst du aus dann ja im Endeffekt einen offensiven Spieler auf die Bank bringen. Und jetzt kann man viel darüber diskutieren. Bringt es das, wenn man jetzt Havertz erstmal aus der Schusslinie nimmt, oder sorgt man dafür, dass sein Selbstvertrauen noch stärker sinkt? Auch da muss man, glaube ich, als Trainer relativ vorsichtig sein. Ich habe nur so ein bisschen die Befürchtung, dass es, glaube ich, ganz gut wäre, wenn Havertz vielleicht mal von der Bank kommt und einen positiven Impact hat. Ähnlich vielleicht wie Vieira am Samstag. Aber
Ja.
ich, ja, genau, und ich finde, es ist alles gar nicht so schlimm. Ich habe aber irgendwie den Eindruck, dass wir so eine Liste mit Problemen rumschleppen, die faktisch eigentlich gar keine Probleme sind. Ja, vielleicht mal mit
Ja, aber
Ausnahme dieser Formationssache in der Innenverteidigung. Aber auch das ist ja erstmal im Endeffekt kein Problem, weil ich fand, wir standen eigentlich in allen Spielen defensiv gar nicht schlecht, auch gegen Fulham nicht. Das waren halt individuelle Fehler.
ja,
Und
insbesondere
ja,
die erste Minute Dinger, die
genau.
kill dich
Ja, einmal
natürlich,
das
ne?
und sagen wir mal so auch, ich sage jetzt mal, in der zweiten Halbzeit so viele Gelegenheiten hatte Fulham nicht. Ja, also wir hatten das eigentlich total in der Kontrolle. Von daher würde ich jetzt auch sagen, das kann jetzt nicht sagen, dass irgendwie defensive Stabilität geopfert wurde. Wir haben halt einfach in dem Fulham-Spiel zu viele individuelle Fehler gemacht. Das ist das Einzige, was man vielleicht auch kritisieren müsste oder könnte, und
Vieles,
dass wir einfach zu
ja.
viele Fehler machen und dass wir halt es nicht schaffen, ein Spiel dann nach Hause zu bringen in einer relativ komfortablen
Ja.
Lage.
Gut, was wir in den beiden Spielen vorher aber geschafft haben, das muss man auch sagen. Und vieles ist natürlich auch so, wenn du so keine Themen hast, müssen Themen von außen irgendwie kreiert werden. Trägt auch noch dazu bei, ne, zu solchen Debatten. Aber ja, Gabriel-Thematik ist ein Ding, weil, glaube ich, das Transferfenster in Saudi-Arabien, glaube ich, noch 2 Wochen weiter offen ist. Ne?
Ja, das macht es insgesamt nicht besser.
Nee, genau. Aber ja, das im Endeffekt zu der Thematik. Witzig, noch vielleicht als letztes zu dem Thema Transfer und Abgänge hin und her, war das wohl ja vermeintliche Angebot von Chelsea des Tausches von Smith Rowe gegen Mudryk im 1:1-Deal, ne?
Ja gut, das ist ja
Das
keine
muss man
Ahnung.
sich mal reinziehen.
Ich denke, Chelsea ist
Ja.
verzweifelt und ich verstehe es auch ehrlich
Was,
gesagt, wie viele Spieler holen die denn auch für
ich weiß es
jegliche
nicht.
Position?
Heute Parma für
Ja.
40. Was machen die? Ich kann es nicht, ich weiß es nicht. Also es ist wirklich unfassbar, was da in völliger unkontrollierter Manier. Es ist
Ja,
wirklich
das ist
irre.
das eine, was mich verwundert, und die andere Sache ist halt, wie blöd sind denn die Leute, dass sie da dann auch noch hingehen? Also,
Ja,
na
ja.
klar, ein paar Mal hätte er jetzt bei Man City sicherlich nicht die ganze Zeit gespielt, geschenkt, aber die haben ja nun auch etliche Wettbewerbe und man hat ja auch jetzt im Community Sheet auch gespielt. Von daher, meine Güte, es ist ja jetzt nicht zwingend, dass der unbedingt einen Verein hätte brauchen müssen. City hat es halt wieder einfach geil gemacht, 45 Millionen Euro kassiert. Für einen
Ja.
Spieler, der, glaube ich, wie viel, zwei oder drei Premier
Drei.
League-Einsätze hatte. Ja.
Ja. Bescheuert. Naja, gut. Es
Ja,
ist, wie es
keine Ahnung,
ist. Gucken wir.
warum kauft den Chelsea nicht Pepe?
Ja, genau.
Ich verstehe es
Gucken
nicht.
wir, gucken wir doch lieber auf Sachen, die man irgendwie mehr greifen kann.
Champions League-Auslosung zum Beispiel.
Genau. Champions League Auslosung. Haben wir lange darauf gewartet?
Ja, wir haben lange darauf gewartet und ich glaube auch, die Vorfreude bei allen ist relativ groß auf dem Wettbewerb, nur vor dem ganzen Hintergrund der Diskussion um Transferfenster und wer spielt denn jetzt in der Innenverteidigung, hat das eigentlich bisher relativ wenig Aufmerksamkeit erhalten bei Arsenal. Aber heute, wir nehmen am Mittwochabend hier gerade auf, sind die letzten Playoff-Spiele und die Auslosung ist dann auch am Donnerstagabend bereits. Und es heißt wieder Champions League. Wir sind in Top 2, also Pot 2, wie es so schön heißt, mit Real Madrid, Manchester United, Inter Mailand, Dortmund, Atletico und Leipzig und
Und
Porto.
Porto?
Genau, gegen die können wir also sozusagen nicht spielen. Das heißt, dass wir ziemlich sicher eine Mannschaft aus Pot 1 kriegen. Manchester City wird es nicht sein, weil gleiche Liga. Sevilla, Barcelona, Napoli, Bayern, Paris, Benfica oder Feyenoord würden da zur Auswahl stehen. Und je nach Losglück oder Lospech wären das natürlich schon ganz gute oder weniger gute Mannschaften, sage ich mal so. Ne? Hat einen Unterschied, ob du gegen Barcelona oder gegen Feyenoord spielst.
Klar.
Muss man vielleicht ein bisschen Losglück haben, aber ja, das Ziel muss sein, glaube ich, unter die ersten zwei zu kommen und im schlimmsten Fall ist die Mannschaft aus Pot 1 halt vor dir. Aber zeigt halt auch, dass die Gelegenheit ist für große Champions League-Abende wieder und dann ist halt auch die Frage, willst du dann eine Mannschaft nichts Despektierliches wie Feyenoord haben in Pot 1, in deiner Gruppe aus Pot 1? Oder willst du nicht doch lieber Sevilla oder Neapel haben?
Ja, ich glaube, also, vor dem Hintergrund weiterkommen, hättest du natürlich lieber wahrscheinlich den leichteren Namen. Aber vor dem Hintergrund wieder große Bühne spielen, sich messen mit den besten Mannschaften Europas, wäre natürlich auch ein Hochkaräter wie Barcelona entsprechend mal wieder was, was das Emirates einziehen könnte. Ich sag dir ganz ehrlich, ist mir sowas von egal. Hauptsache, wir sind wieder in dem Wettbewerb. Hauptsache, wir können da wieder angreifen, können wieder zeigen, dass wir da sind, was sich entwickelt hat, dass die große europäische Bühne auch wieder darauf aufmerksam wird. Das ist für mich primär wichtig in dieser Saison, in diesem Wettbewerb. Und dann lass uns tragen, so lange wie es geht.
Das ist klar. Aber du kannst natürlich eine Gruppe haben, die heißt Barcelona, Arsenal, AC Mailand und Real Sociedad. Nee, kannst du nicht haben, aber Napoli dann statt Barcelona. Also sind schon gute Mannschaften dabei. Oder du kannst halt auch mit Glück halt haben, irgendwie Feyenoord, Roter Stern Belgrad und RC Lens.
Nein, geht ja, auch. Ja, klar, aber natürlich. Und beides ist für mich total in Ordnung, sage ich so, wie es ist. Ne? Und alles gut. Also von daher muss man einfach mal schauen. Also ich meine,
Chancen sind ja auch gar nicht so schlecht, dass wir vielleicht eine deutsche Mannschaft kriegen. Und Union, es sind viele Möglichkeiten. Wir könnten auch gegen Tierney spielen in der Champions League.
Ja, stimmt.
Die Möglichkeit besteht auch. Und das ist für mich fast wichtiger, so ein bisschen schön wäre ja, wenn du halt, dieses Jahr ist das schon geht das sogar einigermaßen, wenn die Reisen vielleicht nicht ganz so lang sind, hat es natürlich auch Vorteile. Ja, also wenn du halt irgendwie, keine Ahnung, zu Celtic musst oder zum PSV Eindhoven gegebenenfalls oder wenn du nach Paris fährst, ist halt nicht so weit wie Lissabon zum Beispiel oder Istanbul.
Genau, ja.
Genau, Auslosung ist dann am Donnerstagabend um 18 Uhr deutscher Zeit geht's los im Grimaldi Forum in Monaco. Im September geht's dann los mit den Spielen. Das übliche Prinzip halt, ne? Vierergruppe, 6 Spieltage, die ganzen Spiele sind dann sozusagen zwischen September und Dezember und dann geht's sozusagen im neuen Jahr dann weiter mit dem Gruppen, mit den Achtelfinals etc. 19. September geht's los. Finale wird wo ausgetragen, Christian? Weißt du das aus dem Kopf? Ich weiß es, weil ich es hier stehen habe.
Nee, ich war jetzt gerade noch tatsächlich damit beschäftigt zu sagen, dass es das letzte Mal in diesem System ist und nächstes Jahr quasi eine Art Ligasystem kommt. Aber spontan gerade
in Wembley, 1. Juni.
Ach, Tatsache, in Wembley?
Ja.
Oh ja, das ist ja passend.
Ja, gut. Sagen wir mal so, die Wahrscheinlichkeit, dass wir ins Champions League-Finale einziehen, die halte ich jetzt vergleichsweise für gering. Aber
sagt niemals nie,
genau. Er wird Nicola Pepe nochmal für uns im Carabao Cup spielen. Der übrigens
den Tottenham übrigens auch.
Der übrigens auch am Mittwoch dann ausgelost wird, die dritte Runde für Ende September.
Wo wir dann dabei sind.
Genau, wo wir dann auch mit eintreten. Wenn die Episode online ist, können wir es nicht besprechen, weil das erst irgendwie um 10 oder 10:45 ist, aber sollte man dann am Donnerstagmorgen mal einen Blick drauf werfen.
Genau.
Schließen wir doch mit was Schönem. Vorschau auf United dann ausführlich natürlich nochmal im Blog am Wochenende und wir werden natürlich auch in der Nachbetrachtung darauf schauen und dann noch eine abschließende Bewertung aus des Transferfensters vornehmen. Aber gestern einige Auszeichnungen für Arsenal-Spieler und ich kann nur sehr das Behind-the-Scenes-Video empfehlen auf arsenal.com mit Frimi und den gestern von den Player Awards. Sehr interessant, sehr lustig und verdiente Auszeichnungen, sowohl für Saka als bester Nachwuchsspieler Und auch für die anderen drei, Ramsdale, Saliba, Ødegaard als Teil der Mannschaft des Jahres.
Ja,
Zeigt, dass wir
absolut.
offensichtlich eine gute Saison hatten in der letzten Spielzeit.
Ja, absolut. Also, wenn man sich die Elf anguckt, besteht sie ja im Endeffekt nur aus, fast nur aus Arsenal- oder
Ja,
City-Spielern.
und Harry Kane.
Und okay. Aber ja, es ist auch eine Anerkennung dessen, was man als Mannschaft in der letzten Saison gezeigt hat. Bei Saka absolut verdient, was er jetzt schon wirklich jetzt seit zwei, drei Spielzeiten zeigt, ist einfach der Wahnsinn. Auch international für England. Musste irgendwann mal in der Art und Weise anerkannt werden. Nichtsdestotrotz muss es eigentlich weiter Ansporn sein, an die Leistungen und an dieses Niveau anzuknüpfen und das zu bestätigen. Und ich denke, das ist Aufgabe der einzelnen Spieler und der Mannschaft jetzt in den kommenden Wochen. Und ich glaube auch, dass es das sein wird, was Arteta auch als Blaupause dafür dann halt im Mannschaftsgespräch auch sicherlich angesprochen hat.
Klar, natürlich. Also, du kannst auf solchen Erfolgen und auf solchen Auszeichnungen ja nur aufbauen. Und im Endeffekt machen die dich eher stärker als schwächer. Und es muss Ansporn sein, auch für alle anderen. Keine Ahnung, ob Declan Rice da nächstes Jahr steht. Idealerweise wäre es so. Ja, also einiges in dieser Woche noch auf alle Fälle zu berichten und auch zu beobachten. Wir werden das natürlich machen in schriftlicher und audiovisueller Form auch nächste Woche und kommt gerne in die Hangouts-Gruppe mit rein, um Nachrichten auszutauschen, um Meinungen auszutauschen, um Dinge zu kommentieren. Wir lesen fleißig, wir kommentieren mit. Da dürfte einiges los sein in den nächsten Tagen. Und ja, Sonntag 17:30 dann Heimspiel gegen United. Nicht ganz unwichtig, auf alle Fälle verwundbar United und ja, keine Ahnung, wir sind aus meiner Sicht klarer Favorit. Das muss man dann halt nur auf den Rasen bringen.
United auch mit einigen Ausfällen, waren jetzt auch noch
Ja,
aufgefallen.
genau, also
Ja, United ist immer so ein
ja, wir brauchen auf alle Fälle nochmal einen Kickstart jetzt. Ich denke, insgesamt ist es ganz gut gelaufen. Ich glaube, so ein United-Spiel kann da auch nochmal
da müssen wir mit voll
in beide Richtungen allerdings wohlgemerkt.
ja, da, also da muss man wirklich mit vollem Feuer von der ersten Minute an und dann bitte aber auch mit der ersten Minute hinten konzentriert sein und aufpassen. Aber das ist wieder so ein Spiel. Ich erinnere nur an das Spiel in der letzten Saison, das Heimspiel. Das war ja auch ein absoluter Boost. Ne? Also das hat auch nochmal die Mannschaft wieder über Spiele getragen.
Ja, und ich glaube, sowas brauchen wir.
Ja, und das Stadion wird kochen. Das ist schon Spiele gegen United sind immer hoch emotional und ich glaube, da kann die Mannschaft drauf setzen, dass die Fans alles geben werden, um die 3 Punkte im Emirates zu halten. Und wenn wir dann auch noch vielleicht ein bisschen ja, mehr im Abschluss konzentrierter sind oder noch ein Tacken Glück haben, dann glaube ich, sind wir da gut präpariert.
Wir werden es beobachten und dann in der nächsten Woche hier besprechen in der Episode 225 dann. Gut, dann schließen wir hier wie immer. Danke fürs Zuhören und wir freuen uns auf euch. Eure Kommentare, Feedback, Lob, Kritik wie immer an die bekannten Adressen und bekannten Kanäle. Und ja, dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder und sind gespannt, was sich in den nächsten Tagen des Transferfensters noch tut und blicken dann mit einer gewissen Vorfreude auf den Sonntag auch. Also, bis dahin. Danke. Tschüss.
Ciao.